Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin. In meinem Social-Media-Kanal Sinnplauderei geht es im Podcast, auf YouTube, Instagram und auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de mit Blog um Themen rund ums Unternehmertum und um die Menschen hinter den Unternehmen. Heute begrüße ich im Interview Bernd Osterhammel. Bernd Osterhammel hat unter anderem das Buch Pferdeflüstern für Manager geschrieben und mich hat dieses Buch total bewegt und fasziniert. Die Haltung und die Werte, die Bernd in seinem Buch publiziert hat, die holen mich total ab. Und deswegen war es mir eine besondere Freude und Ehre, dass Bernd Osterhammel das Vorwort für mein Buch mit Miriam Zart geschrieben hat. Unser Buch Unendlich glücklich durch die Magie der Pferde. Lieber Bernd, herzlich willkommen in meinem Podcast-Studio. Ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam unseren Hörern heute Mehrwert zu bieten.
Guten Morgen, liebe Nina. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, lieber Bernd. Ich würde mal ein paar Worte zu dir sagen und vielleicht willst du dazu auch Korrekturen oder Änderungen oder Ergänzungen einbringen. Ich habe mir notiert. Bernd Osterhammel ist 1957 geboren, verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und mittlerweile vier Enkel. Über zwei Jahrzehnte war er Inhaber eines Ingenieurbüros für Tiefbau. Er lebt in Nümbrecht, das ist 50 Kilometer östlich von Köln. Im Jahr 2000 hat er begonnen, pferdegestützte Seminare, Workshops und Coachings anzubieten. Unter anderem ist er als Speaker unterwegs. Lieber Bernd, willst du einmal sagen, wie kam es dazu, dass du aus der Firma ausgestiegen und ins pferdegestützte Coaching eingestiegen bist?
Ja, es ist schon eine spannende Geschichte, wenn man von zwei Leben spricht. Das Leben vor dem neuen Beruf und das Leben, wie es halt jetzt stattfindet, das berufliche Leben. Ich hatte also von meinem Vater ein kleines Ingenieurbüro für Tiefbau übernommen. Als ältester Sohn war es mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Vater hat mich nie dazu gedrängt, aber die Gesellschaft, irgendwie war es klar, der übernimmt das mal. Vater hatte drei Mitarbeiter, als ich einem seltsamen Schulweg doch ein schnelles Studium für Bauingenieurwesen hinter mich gebracht habe. Mit 22 Jahren Bauingenieur war, hatte der Vater vor, dass ich direkt in die Firma einsteige. Und ich habe ihn noch gebeten, noch ein zweites Studium anhängen zu dürfen, ein Aufbaustudium sozusagen. Habe dann noch drei Semester Wirtschaftswissenschaft studiert und noch ein Diplom-Wirtschaftsingenieur sozusagen gemacht. Bin aber dann mit Ende 23 direkt in die Firma rein und habe es mit 25 meinem Vater abgekauft. Und das war so der Start in die Unternehmerwelt. Sicherlich eine fachlich gute Ausbildung, aber man würde hier im Oberbergischen sagen, eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, wie das draußen auf der Baustelle geht, wie man Mitarbeiter führt, wie man mit Kunden umgeht. Und habe ich alle Höhen und Tiefen erlebt. Der Start war mein unternehmerischer Start 1.1.83. Da habe ich die Firma übernommen. Und Mitte der 90er Jahre hatten wir schon 15 Mitarbeiter. Die Firma lief ganz gut und ich kam in einen Arbeitskreis innovativer Architekten und Ingenieure. Haben wir uns zweimal im Jahr getroffen. Es gab so einen harten Kern. Damals waren nur Männer in diesem Arbeitskreis. Einige Ingenieure oder Architekten, die nur ab und zu dazu kamen. Trafen uns zentral in Kassel. Donnerstags abends zum Erzählen. Freitags haben wir unsere guten Referenten gegönnt. Samstags in der Regel aus eigenen Reihen gestaltet oder nochmal einen Referenten gehabt. Und in diesem Arbeitskreis habe ich dann quasi miterlebt, wie das deutsche Baugewerbe schrumpft und die anderen Kollegen auch. Von 1,5 Millionen auf 750.000 runter bis ungefähr 2002 war es ein erheblicher Schrumpfungsprozess. Und bei uns war genau in unserer kleinen Firma in Nürnberg war es genau andersrum. Wir haben in dieser Zeit unsere Mitarbeiterzahl nochmal verdoppelt von 15 auf 30 und unseren Umsatz verdreifacht. Und die Kollegen, wie gesagt, nur Männer in diesem Arbeitskreis zu der Zeit, die Kollegen hatten zum größten Teil Schwierigkeiten, ihre Menschen in der Firma am Arbeiten zu halten. Sie wussten nicht, was sollen wir in 2 Monaten tun. Sie wussten nicht, wie kommen wir unseren Finanzierungen nach. Und dann gab es dann diesen Bernd Osterhammel, einen von den jüngeren Teilnehmern sozusagen. Und der sagte, wir haben dieses Problem nicht. Wir schieben 1,5 Jahre Arbeit vor uns her. Wir wissen nicht, wie wir die Arbeit getan kriegen. Und wir haben auch keine Finanzierung mehr laufen. Wir kaufen das von dem Geld, was wir verdient haben, was wir investieren wollen. Und das hat sie verwundert irgendwie. Aber sie haben das beobachtet. Sie wussten, dass ich nicht lüge, dass ich echt bin, und haben gesagt, Bernd, du bist kein Zauberer, du bist kein Magier. Das muss da irgendwelche Gründe haben. Ja, sie wollten es wissen. Und es waren halt Planer, es waren Ingenieure und Architekten, und sie dachten, das muss für das Gehirn nachvollziehbar sein. Der Verstand muss das verstehen können, was da anders ist. Und sie hatten auch festgestellt, dass ich fachlich nicht mehr so auf der Höhe war wie sie selber. Die meisten von denen waren wirklich gute Ingenieure, und ich halte mich nur für einen Durchschnittsingenieur. Und sie haben auch festgestellt, dass ich keine 12, 14-Stunden Tage mehr habe. Das habe ich in den ersten 10 Jahren auch gehabt, aber irgendwann war es halt anders in meiner Firma. Ja, und ich wusste, die fragen mich nächstes Mal wieder. Sie hatten mich schon ein paar Mal gefragt, und ich bin irgendwann nach Hause gegangen und habe gedacht, jetzt denke ich drüber nach, was ich anders mache. Und nach einem halben Jahr haben wir uns wieder getroffen, und sie haben auch wieder gefragt, Bernd, was machst du um Himmels Willen anders? Und dann habe ich gesagt, ich habe ein anderes Bewusstsein für Führung, für Menschenführung. Ich habe ein anderes Bewusstsein für mein Gegenüber. Da haben sie gesagt, Bernd, das klingt sehr esoterisch. Das musst du uns erläutern. Ja, ich sage, ich weiß, was ihr meint, aber es wird noch verrückter, wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich von meinem 3. Lebensjahr an fasziniert bin von Pferden und dass ich quasi mit Pferden aufgewachsen bin und jede freie Minute mit Pferden unterwegs bin. Zum Glück eine Frau und mittlerweile 2 erwachsene Töchter ja habe, die auch pferdebegeistert sind, und wir das zusammenleben. Und ich sage, ich habe jetzt ein halbes Jahr drüber nachgedacht, was ich anders mache, und ich kann euch 6 Dinge sagen, von denen ich glaube, dass sie mich als Unternehmer sehr nach vorne gebracht haben, dass sie dazu geführt haben, dass ich mit jedem dieser 6 Themen, ich nenne sie meine Highlights, dass ich 5% Vorsprung am Markt bekommen habe, gefühlt, weil ich es von den Pferden einverleibt bekommen habe. Also es ist mir über die Pferdearbeit bewusst geworden, dass ich wirke zum Beispiel. Und ja, deshalb habe ich es unbewusst mit in die Firma genommen. Und es ist mir erst klar geworden, als ich es aufgearbeitet habe, dass ich habe mich im Spiegel der Pferde entwickelt. Ich habe quasi die große Chance im Leben gehabt, mit Pferden gute Teamleistung bringen zu wollen. Und im Gegensatz zum Menschen, also ich sage mal im Business-Alltag, wenn was schief läuft, neigt man dazu, es dem Kunden oder den Mitarbeitenden in die Schuhe zu schieben. Aber die Chance beim Pferd ist etwas größer, dass man, wenn die Teamleistung nicht klappt, man bei sich selber guckt. Man erkennt eher den eigenen Fehler, sieht die Veränderung bei sich, und ja, das ist einfach ein Vorteil, den ich im Leben hatte. Ja.
Bernd, du hast gesagt, du hast 6 Punkte, die du sozusagen anders gemacht hast. Würdest du uns die 6 mal ganz kurz darstellen, um dann vielleicht auch noch tiefer reinzugehen?
Punkt Nummer 1. Die Pferde sagen, respektier mich so, wie ich bin. Kapier endlich, wir sind, wie wir sind, Bernd, nicht so, wie du uns gerne hättest. Wir denken anders, fühlen anders, handeln anders, haben andere Prioritäten im Leben, wir gehen anders mit der Zeit um, unser Lernen ist ganz anders, Bernd. Respektier das endlich, wenn du mit uns unterwegs sein willst, wenn du nochmal ein drauflegen willst. Komm in unsere Welt, verstehe unsere Welt, hol uns in unsere Welt ab und nimm uns mit zu einer gemeinsamen Teamleistung. Das erste Highlight, was mich dann später dazu gebracht hat, auch die Menschen, die Kundinnen und Kunden, auch die Mitarbeitenden zu nehmen, wie sie sind und mich intensiv dafür zu interessieren, wer bist du wirklich, was macht dich aus und wie passt das in unseren Firmenkonstrukt rein. Das zweite Highlight. Die Pferde sagen mir jeden Augenblick, Bernd, du bist Ursache für Wirkung. Bernd, es geht was von dir aus. Du bist anziehend oder abstoßend. Du bist attraktiv oder unattraktiv. Du bist beschleunigend oder verlangsamt. Bernd, ist dir das im Kern bewusst, dass du immer wirkst? Und heute sage ich, erst wenn uns bewusst wird, dass wir immer wirken, fangen wir an, bewusst zu wirken. Oder? Wir wirken immer. Die Frage ist, wie? Das dritte Highlight, ganz wichtig für mich, die Pferde sagen, Bernd, du willst dich den ganzen Tag mit Pferden bewegen. Immer wenn wir zusammen sind, willst du Meister der Bewegung sein. Wäre doch schön, wenn du im Kern weißt, was mich bewegt. Dann könnten wir uns vielleicht leichter miteinander bewegen. Also ich glaube, in meinen 66 Jahren und davon 63 mit Pferden habe ich viel darüber gelernt, was Pferde im Kern bewegt. Aber ich habe es damals dann schon etwas bewusster mit in die Firma genommen und mich damit befasst, was Menschen bewegt. Und mein absolutes Highlight ist Anerkennung und Wertschätzung. Also die Menschen haben die Nase eines Trüffelschweines für Anerkennung und Wertschätzung. Der Scanner läuft den ganzen Tag, egal ob wir telefonieren, ob wir jemandem gegenüberstehen. Wir wollen wissen, bin ich gut in dem, was ich gerade rüberbringe? Sehe ich gut aus? Mag man mich? Komme ich gut an? Da sind wir unheimlich sensibel. Und wenn wir das wissen, wie wichtig das Menschen ist, angesehen zu werden und für gut befunden zu werden, dann fängt man an, wenn man es ehrlich meint und kein Schleimer ist, sich darauf zu konzentrieren, was ist das Wertvolle an meinem Gegenüber, was ist das Wichtige, was ist das Wertvolle, was hat er gut drauf und bringt das zum Ausdruck. Man sagt es irgendwann, gut gemacht, und fängt an zu loben und Wertschätzung zu verteilen. Und dann passiert das Wunder, dass derjenige, der gelobt wird, der für gut befunden wird, der sich angesehen fühlt, der sich erkannt fühlt in seinem Wertvollen, drückt selber auf die Tube und schüttet ein paar Hormone aus, Glückshormone. Und er bleibt abends 5 Minuten länger, macht seinen Job noch eben ans Ende oder auch 10 Minuten. Er kommt gute Laune nach Hause. Und ich sage immer, wenn er morgens aufsteht und merkt, es kratzt ihm im Hals und er weiß, 2 Kolleginnen sind schon krank mit Grippe, und dann sagt er noch zu seiner Frau, und ich fahre heute Morgen 5 Minuten früher, ich will noch eben an der Bahnhofsapotheke vorbeifahren und dann noch ein bisschen Vitamin C kaufen. Ich darf auf keinen Fall krank werden. Die brauchen mich in der Firma.
Ich weiß nicht, ob du es weißt. Miriam und ich haben ja einen Verlag gegründet, den Ophelis Verlag. Und wir haben jetzt die erste externe Autorin, die bei uns publizieren wird. Und das Thema des Buches wird Wertschätzung sein. Und das ist auch ein Herzensthema von mir. Und ich würde da vielleicht noch ein Thema obendrauf geben. Für mich ist Selbstwirksamkeit auch ein ganz wichtiger Faktor, der natürlich in die Wertschätzung mit übergeht. Wenn wir unseren Mitarbeitenden Feld bieten, wo sie quasi agieren können und ihre Stärken einbringen können und spüren, dass sie wertvoll sind, indem sie eben selbstwirksam agieren können, dann bindet das auch und motiviert auch Menschen.
Sehr gut. Also es war, denke, mein größter Führungsfehler in den ersten 10 Jahren, bis dass mir das alles bewusst geworden ist, dass ich es nicht geschafft habe, Mitarbeiter, mit denen ich einen Vertrag gemacht habe, die ich eingestellt habe, sehr schnell zu erkennen in dem, was sie richtig gut können, und sie an einen Arbeitsplatz zu begleiten in meiner Firma, wo sie viel Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Denn die Pferde sagen ja, mein Highlight davor, die wirken ja. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist ja ein Wirk für dieses Team. Das zusammen macht eben das Firmencharisma irgendwann aus. Das vierte Highlight aus der Arbeit mit den Pferden, du hast selber mit Pferden zu tun, hast selber ein bisschen Erfahrung schon im Pferdeausbilden. Pferde zu trainieren in etwas, wo sie kein Talent für haben, ist hart für beide. Also du trainierst dein Pferd, du reitest eine Stunde, beide sind nass geschwitzt und du kannst die Schwäche wegtrainieren und kriegst dann vielleicht Durchschnitt. Aber Talent erkennen im Pferd nach einer Grundausbildung, gewisse Dinge muss jedes Pferd, was Reitpferd werden soll, lernen. Aber Talent erkennen und fördern bringt in Windeseile Spitzenleistungen. Es ist leicht für beide, es macht Freude. Und das ist eine Erfahrung gewesen, die hat mir ein Pferd bis in die letzte Zelle reingespielt sozusagen, weil ich habe dieses Pferd gemocht, aber der kleine Dressurplatz 20 mal 40 Meter war für dieses Pferd einfach nichts. Und es ist mein super Wanderreitpferd geworden. Ich bin auf dem Pferd, ich weiß nicht wie oft, quer durch den Westerwald geritten, über die Lahn rauf auf den Taunus geritten, noch quer über den Taunus geritten. 10 Stunden am Tag war kein Problem für das Pferd. Und ihm viel lieber als eine Stunde versammelt auf dem kleinen Dressurviereck.
Wir haben ja das Buch über Ophelis geschrieben, Mein Pferd, die ja auch Namensgeberin für unseren Verlag ist. Und das ist eine Edelblut-Haflingerstute. Und wir sind noch am Herausarbeiten von ihren Talenten, weil den Platz findet sie ätzend. Und zu nah am Kopf arbeiten, mit Handarbeit oder so, findet sie auch doof. Am liebsten geht sie mit ins Gelände mit anderen Pferden zusammen. Das findet sie Weltklasse. Aber alleine mit ihr raus mag sie auch noch nicht so gerne. Also wir sind so gerade dabei, alles so herauszuarbeiten und zu schauen. Und sie muss auch nichts. Und das ist genau diese spannende Reise, die du gerade beschreibst mit deinem Pferd.
Ja, ich habe es also erst bei den Pferden immer so gesehen und irgendwie angefangen, es mit in die Firma zu nehmen. Mehr oder weniger bewusst halt. Und irgendwann haben wir, wenn wir große Projekte angefangen haben, haben wir uns gefragt, welches Talent braucht es? So, die Ingenieurinnen und Ingenieure haben eben unterschiedliche Talente, die Zeichnerinnen und Zeichner haben unterschiedliche Talente. Und was ist in diesem Projekt, wo müssen wir besonders drauf achten? Das heißt, Talent ist in dieser Firma auch Magnet geworden. Kunden wussten irgendwann von unseren Talenten und für bestimmte Aufträge, da konnten die Mitbewerber das auch anbieten, da wussten die, die wollen uns dafür haben. Das ist ja eine Vertrauenssache so. Ja, das fünfte Highlight, ich soll das ja in Kürze sagen, das fünfte Highlight ist hier und jetzt. Es gibt nur einen wahren Augenblick. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht geboren. Wir Menschen sind zerrissen. Wir sind zerrissen zwischen dem Gestern, dem Heute und dem Morgen. Wir sind mit unserem Brain in der Zukunft unterwegs und sehen den Worst Case kommen und wir rechnen uns arm. Das sind Standard-Dinge, die wir, wenn wir unbewusster leben, pausenlos machen. Wir grübeln über Vergangenes. Und sind in der Regel am Schuldzuweisungen machen, am Fehler suchen, am Fehler zuordnen. Und Pferde sind im Augenblick, so heißt es selber, Pferde sind dermaßen präsent. Wir denken, sie schlafen, aber sie sind einfach sofort wach und im Augenblick. Sie gestalten den Augenblick und sie holen für sich auch das Beste aus dem Augenblick raus. Und das sind meine Lehrer für hier und jetzt, für Präsenz. Ich habe von den Pferden gelernt, wenn es um was geht vor allem, dann musst du präsent sein, dann musst du ganz da sein. Da kannst du nicht zwischendurch auf dem Handy rumgucken oder auf wichtigen Terminen. Macht es Sinn, nicht mit einer vollen Blase dahin zu gehen oder mit einem knurrenden Magen oder mit viel zu viel Kaffee im Blut? Um diesen Punkt 5 quasi abzuschließen oder auf den Punkt zu bringen. Ich gehe in keine Besprechung mehr und erlaube mir in der Besprechung über die Besprechung, die 2 Stunden später stattfindet, nachzudenken und mich damit zu befassen. Ich versuche konsequent da zu sein, wo ich bin. Und für die Pferdearbeit ist es extrem wichtig. Ich habe hunderte Pferde ausgebildet, angeritten oder schwierige Pferde bekommen und mit denen gearbeitet. Und das ist immer schief gegangen, wenn ich nicht da war, wenn ich nicht ganz an war, waren sie mir haushoch überlegen in ihrer Art und Weise, den Augenblick zu gestalten. Man sagt, Pferde haben eine Reaktionszeit, die ist sowieso nur ein Drittel von unserer Reaktionszeit. Das heißt, wir sind immer lahm für die Pferde. Und wenn wir dann noch zerrissen sind, 30% unseres Potenzials grübeln in der Vergangenheit, 40% macht sich Sorgen in der Zukunft, dann haben wir noch für den einzig wahren Augenblick 30% unseres Potenzials. Das sechste Highlight, ganz wichtig für mich, über die Pferde bewusst geworden, wenn Pferde Angst haben, fehlt dir in der Zusammenarbeit sofort Potenzial. Wenn Pferde Angst haben, Fluchttier, Beutetier, sie suchen nach einem Ausweg. Ihr Potenzial sucht nach einem Ausweg. Wenn sie wirklich Angst im Augenblick haben, wollen die weg. Das hat mich so angeregt, das muss so mein letztes Highlight da gewesen sein. Ich habe das jetzt so versucht, chronologisch zu sagen, das hat natürlich miteinander zum Teil stattgefunden. Das ist ja ein Entwicklungsprozess meiner Persönlichkeit gewesen. Aber darüber nachzudenken, haben wir Angst in der Firma? Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Ich sage nur ein Beispiel. Bis zu diesem Augenblick, wo ich dann nicht so drüber nachgedacht habe, wenn ich morgens in die Firma kam, hatte selber schon meine Ideen im Kopf, was jetzt stattfinden soll und so. Und mir ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter begegnet, der irgendwas hatte. Man sieht das ja, dunkel drauf oder sowas. Dann habe ich gedacht, oh nein, was hat der denn jetzt? Und dann habe ich einen Bogen drumherum gemacht. Oder was hat die schon wieder? Und habe einen Bogen drumherum gemacht. Und auf einmal war mir bewusst, Bernd, da ist einer deiner wertvollen Menschen in der Firma mit etwas befasst, der hat Sorge, der hat irgendwas, irgendwas macht ihm Angst gerade oder wie auch immer. Und ich habe angefangen, sofort zu fragen, was ist los? Egal, was ich vorhatte, wenn ich eben ging, komm, lass uns reden. Was ist los? Dich beschäftigt doch mit was. Du bist betrübt. Gestern Abend schon, als du nach Hause gegangen bist, habe ich gedacht, du hast irgendwas. Und wir haben Ängste aus der Firma rausgepflückt, quasi. Wir haben angefangen, für Freiheit zu sorgen, indem wir aus Gespräch raus, irgendjemand sagt, übermorgen ist ein Termin auf der Baustelle, da habe ich richtig Respekt vor. Hey, warte, ich guck mal gerade in meinen Terminkalender, ich gehe mal mit. So. Oder nimm den erfahrenen Bauleiter mit. Hier, nimm den Herrn so und so mit. Das Thema hat der schon gehabt. Der weiß, wie man damit umgeht. So.
Toll.
Ich weiß, so viele kleine Dinge, manchmal auch große Dinge, manchmal schwierige Dinge, manchmal gesundheitliche Dinge, manchmal was mit der Firma gar nichts zu tun hat. Aber es war ja in den Menschen, die konnten das ja nicht vor der Bürotür liegen lassen und abends wieder mitnehmen oder was. Das ist alles Bewusstwerdung. Weißt du, erst als ich das aufgearbeitet habe, ist mir klar geworden, dass Pferde mir Fragen stellen. Die wollen wissen, Bernd, verdienst du Vertrauen, verdienst du Respekt? Bist du kompetent? Bist du integer? Bist du wohlwollend? Bist du echt? Pferde wollen wissen, ob wir echt sind. Die können mit Inkongruenz nicht umgehen. Wenn wir draußen tun, als wären wir eine coole Socke und drinnen geht uns der Arsch auf Grundeis, dann haben die Pferde ein Problem mit uns. Die sehen unseren Stress, unsere Angst, die können noch so cool tun. Sie sehen, was drinnen los ist und dann können sie schlecht mit uns umgehen.
Ja, darüber geht ja unser Buch, das Buch mit Miriam. Sie hat ja 25 Jahre daran geforscht, dass die Pferde die menschlichen Chakrenenergien spiegeln und das Thema Angst und Unsicherheit, was ja viel im Wurzelchakra ist, das färben wir sofort auf die Pferde ab. Die spüren das und dann als Fluchttiere können sie uns nicht folgen, können sie uns nicht vertrauen und sind in sich unsicher. Und Menschen spüren das anders. Sie sind nicht ganz so feinfühlig, aber sie bekommen es natürlich doch auch mit, oder?
Ja, jeder Lehrer sollte es lesen. Es ist also ja nicht nur für Pferdeleute geschrieben. Und als ich mich mit dem Vorwort befasst habe, musste ich auch gucken, dass ich meine Themen ich sag mal, gutes Pferdebuch nicht nur sehe oder mein Thema gute Mitarbeiterführung nur sehe, sondern diese Breite, die dieses Buch hat und diesen Wert, den es für viele, viele Menschen hat, dass ich das versuche, in dem kleinen Vorwort rüberzubringen.
Ja, das hast du ganz toll gemacht und vielen, vielen Dank für dieses wertschätzende und herzenswarme Vorwort, was unser Buch dann so bereichert hat.
Also habe ich ja liebend gerne gemacht. Also, egal wer uns zuhört, liebe Nina, jeder kann sich selber fragen, verdiene ich Vertrauen, verdiene ich Respekt? Bin ich kompetent? Bin ich integer? Bin ich wohlwollend? Bin ich echt? Oder spiele ich eine Rolle, die gesehen werden will draußen in der Welt oder wie auch immer und belüge mich selber, mach mir was vor? Wer wirklich offenen Herzens mit Pferden arbeitet, der wird irgendwann herzlich und echt werden.
Und lieber Bernd, wenn sich die Leute, die jetzt unseren Podcast hören, diese Frage stellen und dabei ein Nein herauskommt, was können sie dann tun? Sie können zu dir kommen zum Beispiel oder nach Nürnbrecht und du unterstützt Menschen, die in ihre Echtheit kommen wollen. Oder willst du darüber vielleicht auch etwas sagen?
Ja, die neue Arbeit ist ja daraus entstanden. Aus dem Herzen raus wollte ich meinen Arbeitskreisfreunden beantworten, was ich glaube, was ich anders mache. Dass da draus Pferdeflüstern für Manager entsteht, dass da ein Wirtschaftsbestseller und Longseller entsteht. Das verkauft sich ja immer noch. Habt ihr eben erläutert, dass ich es zweimal geschrieben habe, weil die Firmen mich immer mehr gefragt haben. Und ich hatte um die Jahrtausendwende angefangen, Seminare zu machen. Diese Arbeitskreisteilnehmer haben mich getrieben, das weiterzugeben. Und ich habe sie mit Pferden arbeiten lassen. Ich habe sie mit einem freilaufenden Pferd arbeiten lassen, was sie sich aus unserer kleinen Herde rausgesucht haben. Und dann haben sie gesagt, Bernd, du, das ist der Hammer. Unser Arbeitskreisleiter, der hat nach 2 Wochen angerufen, hat gesagt, Bernd, das lässt mir überhaupt nicht mehr in Ruhe. Ich bin auf Rhetorikseminaren in der ganzen Welt gewesen. Ich habe Führungskräftetrainings überall mitgemacht. Aber das ist der Hammer. Das Pferd rennt immer noch in mir. Du musst das so machen. Du musst das weitergeben. Und daraus ist ja geworden, dass ich 2004 sogar meine Firma abgegeben habe und habe mich der Führungskräfteentwicklung verschrieben. Und die Unternehmer, die begeistert waren, die mir ihre Führungsteams geschickt haben, mit denen wir dann auch spannende Teamtrainings entwickelt haben mit den Pferden. Die haben mir irgendwann gesagt, kannst du mal in Ruhe mit meiner Frau arbeiten? Kannst du mal mit unseren beiden heranwachsenden Kindern arbeiten? Und so ist dann parallel auch eine Einzelarbeit entstanden. Das heißt, wenn jemand eine Lebensthematik hat und braucht mal einen Coach oder einen Begleiter, ich nenne es immer Begleitung, dann sage ich, ja, wenn wir ein Thema wirklich uns anschauen wollen, dann wäre es schön, wenn wir spätestens beim zweiten Mal mit einem Pferd arbeiten. Das spart uns 3 Sitzungen auf jeden Fall. Das Pferd guckt dir, ich sage immer, bis in die Unterhose, also bis in den letzten Winkel deiner Seele um. Und da wir allein in unseren Führungskräfteseminaren zwischen 2.500 und 3.000 Menschen hier auf dem Hof hatten, wird man natürlich auch erfahrener. Man schwingt so mit den Pferden, die ausgesucht werden. Man schwingt so mit. Man kriegt so ein Gespür und das ist einfach fürs Coaching. Ihr macht das ja selber auch. Man kann es ja gar nicht machen, wenn man es einmal gemacht hat, weil das so faszinierend ist, was da stattfindet. Menschen können zu mir kommen. Ja, das wollte ich dir beantworten.
Ja, ja. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, dass sie zu dir kommen. Und Miriam Zarte macht etwas Ähnliches. Also im Moment arbeitet sie überwiegend mit Frauen an dem Thema Lebensfreude und dem Potenzial der Frauen. Wir schreiben gerade unser 2. Buch, Weibliche Selbstführung in heutiger Zeit, weil ja sowohl Miriam als auch ich sehr in dem Bereich Frauen und der Entdeckung des Potenzials in den Frauen unterwegs sind. Aber wir möchten auch mehr in das Thema Wirtschaft und Führung einsteigen. Das ist ja die Welt, aus der ich komme. Aber ich freue mich so sehr, wenn die Leute zu dir kommen. Du bist der Meister in diesem Gebiet und du bist sehr, sehr erfahren darin. Und deswegen finde ich das ganz toll und ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, was für ein Potenzial die Pferde für uns Menschen bieten und gerade was sie auch im wirtschaftlichen Kontext uns als Unterstützung leisten können. Denn Führungskräfte, Trainings und Seminare, die gibt es ja rauf und runter und Führungskräfte, Coaches sind ja quasi in den letzten Jahren aus dem Boden gewachsen. Ich habe bei uns im Familienunternehmen die Personalentwicklung geleitet und habe genau diese Menschen dann gesucht und eingekauft. Und es war aber auch immer schwierig, den Führungskräften so etwas angedeihen zu lassen, weil viele Führungskräfte das als Kritik empfunden haben, wenn man gesagt hat, möchten Sie nicht etwas an Ihrem Potenzial arbeiten? Die haben dann eher abwehrend reagiert und gesagt, wieso, warum brauche ich das? Hast du das auch? Kommen die Menschen, die Top-Führungskräfte sind, zu dir von alleine oder werden die auch teilweise von ihren Unternehmen sozusagen bei dir eingebucht?
Ja, sie werden schon auch geschickt. Diese Arbeit, die wir machen, das ist ja immer noch Pferdeflüstern für Manager, das ist ja immer noch abgedreht irgendwo. Da kann sich kein Mensch wirklich was drunter vorstellen. Das funktioniert bei uns, wenn der Chef begeistert ist, wenn er es selber erfahren hat, wenn er von meinem Buch fasziniert war. Noch wirkmächtiger sind eigentlich die Vorträge, wenn sie mich erlebt haben, die Menschen und riskieren es mal, alleine zu kommen oder in ein offenes Seminar, wo kein anderer von der Firma bei ist, zu kommen und dann begeistert sind, dann wird langjährige Zusammenarbeit daraus und dann lösen die Pferde nicht nur Mitarbeiterprobleme, sie sind einfach eine Riesenmöglichkeit für Firmen. Auch Menschen teambewusst zu machen, wenn man 8 Leute mit einem Pferd mal eine Spezialaufgabe lösen lässt oder mit 2 Pferden oder wie auch immer, wenn du ihnen dann noch das Reden verbietest und sagst, ihr müsst nonverbal mit dem Pferd und mit euch und dann kommt ganz viel ans Tageslicht, so was aha macht. Aha. Und die Menschen, das ist ja diese Arbeit, kommen ins Tun und es gibt die Chance, neue Verknüpfungen zu machen im Kopf. Und die kann man am nächsten Tag sofort umsetzen.
Wenn ich mit dem Thema pferdegestütztes Coaching Gespräche führe, dann merke ich immer mehr, dass Menschen denken, dass man die Pferde dann am Halfter und Strick führt, also dass es quasi darum geht, der Chef zu sein und sich durchzusetzen. Dieses Bild hat sich bei vielen verankert. Und sowohl du als auch Miriam Zarte arbeiten ja mit freien Pferden und die Pferde haben dort die Rolle der Lehrenden, also der Ausbilder und nicht die Gefolgschaft, die folgen soll. Und wie kann man das den Menschen mehr klar machen? Das ist irgendwie dieser Begriff pferdegestütztes Coaching, der kommt nicht so gut rüber, der kommt nicht so rüber, wie er eigentlich verstanden werden sollte.
Also der Begriff des Spiegels ist schon eine große Hilfe. Sich selbst erkennen im Pferd. Und diesen Prozess muss der Coach selber zutiefst erlebt haben und verinnerlicht haben, um dann anderen damit helfen zu können. Ich sag's, wenn sie dann im Seminar angekommen sind, die Menschen in der Vorstellungsrunde oder spätestens, wenn ich anfange, über die Arbeit ein bisschen theoretisch zu sprechen, dann sage ich, ihr glaubt, ihr seid hier und begegnet einem Pferd. Aber ihr begegnet in erster Linie euch selbst in dem Pferd. Und das, was euch im Kunden begegnet und das, was euch in eurem Ehepartner begegnet und das, was euch in Mitarbeitenden begegnet, das wird vermutlich hier auch auftauchen. Und hier werdet ihr bereit sein, es zu sehen und intuitiv zu ändern. Ihr nehmt eine andere Position ein, ihr nehmt von alleine den Druck mal raus oder ihr zeigt euch auch mal, dass was passiert. Ihr erkennt euch auf einmal in eurem still zurückgezogen sein und wie ihr damit ausgenutzt werdet und in der Firma rumgeschubst werdet, weil ihr euch ein Pferd ausgesucht habt, was genau dieses Thema auf den Punkt bringt und euch zwiebelt, bis dass ihr sagt, und ich hätte das jetzt gern.
Ja, wunderbar erklärt. Also es gefällt mir total gut. Ich habe mit Miriam ja zusammengearbeitet, auch im Horse Dialog, so wie sie es nennt. Und da war ihr Primo, also das ist ihr älterer Wallach, ich glaube, der ist jetzt 28 Jahre alt und der hat mich immer gezwickt die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, Miriam, das geht ja gar nicht, der zwickt mich die ganze Zeit. Und dann haben wir das aufgearbeitet und ich habe in den letzten 1,5 Jahren in meinem Leben ja unheimlich viel verändert und mich komplett neu definiert. Und das habe ich auch dem Primo und seinem Zwicken zu verdanken, der mich so rumgeschubst hat wie andere auch oder wie ich es habe mit mir machen lassen und habe mir einen ganz anderen Freiraum und einen ganz anderen Wirkungsraum gegönnt in meinem Leben gegen Widerstände. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und da war ich zutiefst dankbar.
Ja, kann es einfach alles so super gut nachvollziehen. Und Miriam ist ja nun auch wirklich sehr erfahren. Und es ist schön, dass du sie an deiner Seite hast und dass ihr das macht, was mir die Pferde beigebracht haben, euer Talent jeweils zu erkennen, anzunehmen und gemeinsam auf den Punkt zu bringen irgendwo. Da entsteht ja Win-Win. Nochmal, ich habe nicht umsonst, ich war der festen Überzeugung eigentlich, dass jeder dieser Bewusstwerdungsschritte die Firma 5% nach vorne gebracht hat und dass wir 30% Vorsprung am Markt hatten, weil wir einfach mit unseren Pferden draußen am Markt irgendwann auch umgehen konnten, sprich unseren Auftraggebern, mit unseren Kundinnen und Kunden. Wir konnten einfach uns gut mit ihnen bewegen am Markt, weil wir von den Pferden geprägt waren. Das, was die Pferde mir rübergebracht haben und ich gelebt habe, haben irgendwann die Mitarbeitenden mitgelebt und wir haben es gemeinsam zum Kunden getragen.
Ich habe dein Buch nochmal durchgeblättert. Ich habe ja im ersten Durchgang schon ganz viele Notizen gemacht, so wie ich das immer mache, wenn ich ein Buch in die Hand nehme, was also Sachbuch ist. Ich lese fast nur Sachbücher. Und ich habe mir mal ein paar Themen rausgeschrieben. Wenn du Lust hast, würde ich mal aus deinem Buch zitieren und du kannst vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Gerne.
Du hast am Anfang zitiert, Pferdeflüstern ist keine magisch anmutende Handlung, sondern vielmehr eine persönliche Einstellung zum Umgang mit Pferden und Menschen und zum Leben selbst. Ich denke, über dieses Thema haben wir gerade auch ausführlich gesprochen, aber möchtest du da vielleicht noch etwas ergänzen?
Ja, was mir so als erstes kommt, ist letztendlich ist alle Veränderung, die wirklich was gebracht hat in meinem Leben, ist mich selbst zu verändern, bei mir zu gucken. Im Buch habe ich zeichnen lassen, das Rumschrauben an anderen, beziehungsweise das Schräubchen bei sich selber finden für Veränderung, für Entwicklung, für Weiterkommen, für eine Kultur der Wertschätzung, zum Beispiel in der Firma, die man aufzubauen hat. Allein dieses Bewusstwerden, die Menschen, die ich da beschäftige, das sind die wertvollsten Pferde in meinem Unternehmensstall irgendwo und denen muss es einfach gut gehen. Ich muss ein Biotop schaffen, wo sich Menschen entwickeln können, wenn ich Unternehmer bin.
Ein wunderschönes Bild, ganz toll. Du bist rangegangen an deine Firma und hast dir überlegt, was muss sich verändern, um eine Traumfirma zu haben? Und wie sieht so eine Traumfirma aus? Und du hast in deinem Buch gesagt, eine Traumfirma, die hat vor allem zwei Aspekte, Leichtigkeit und gute Führung.
Ja, also als Ingenieur war ich mein eigenes Urteil Durchschnitt. Als Führungskraft hatte ich ein gewisses Talent und die Bewusstwerdung durch die Pferde. Das hat das leicht werden lassen. Ich habe durch diese Führung, die ich verändert habe, durch dieses Verständnis, dieses Bewusstwerden für Führung, habe ich eine Leichtigkeit bekommen. Und das hängt damit zusammen auch, dass aus meinem ersten Highlight jemand respektieren, so wie er ist, jemanden erkennen und so anzunehmen, wie er ist, führt ganz schnell zu Vertrauen. Und ich hatte am Anfang nicht so das richtige Vertrauen in die Menschen, aber über die Pferde habe ich Selbstvertrauen gewonnen und Vertrauen in die Menschen zurückgewonnen. Und dann konnte ich Menschen, ich sag mal, selbstständig arbeiten lassen, es riskieren, dass sie mal einen Fehler machen, eine Fehlerkultur entwickeln daraus und konnte Leute einstellen, die fachlich einfach mehr auf dem Kasten hatten als ich, mich abhängig machen von den Mitarbeitenden. Das fällt mir ein, wenn du das so sagst.
Und war diese Leichtigkeit nur in deiner Person als Top-Führungskraft deines eigenen Unternehmens oder haben sich auch die Mitarbeitenden leicht gefühlt in deinem Unternehmen?
Die haben sich auch leicht gefühlt und die haben sich alle zu kleinen Unternehmern an ihrem Schreibtisch entwickelt irgendwo. Sie haben das untereinander weitergelebt. Als ich kapiert habe, Anerkennung und Wertschätzung sind wichtig und habe angefangen, Danke zu sagen. Und irgendwann konnte ich sagen, Danke hast du gut gemacht. Und irgendwann konnte ich sagen, Danke hast du gut gemacht. Richtig schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Und gut, dass sie in unsere Firma gefunden haben. Am Schluss habe ich sie alle geduzt. Das hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert. Dann kam das zurück. Da fingen meine Mitarbeiter an, mich zu loben. Ich übertreibe es ein bisschen. Chef, als Ingenieur bist du vielleicht nicht die Rakete, aber es ist so gut, dass du mit den Menschen so gut umgehen kannst, dass die Kunden dir so 100% vertrauen. Das ist es. Wir kommen zu keinem Kunden, die nicht fragen, wie geht's eurem Chef? So, der soll sich nochmal sehen lassen. Dieses Sehen und Ernten.
Wunderbar, gefällt mir ganz, ganz toll. Was mich auch im Buch sehr bewegt hat, war diese Abgrenzung zwischen Managen und Führen. Du hast ja dargestellt, dass Führung wahnsinnig wichtig ist und dass dieses Managen, was ja auf dem Markt als sehr, sehr wichtige Sache angesehen wird, vielleicht doch gar nicht so wichtig ist. Willst du dazu vielleicht noch ein Wort sagen?
Das Managen für, ich sag mal, verstandesgeprägte Menschen, die intelligent sind, die fit sind, die die Materie auch versteht, da ist das Managen naheliegend und im Grunde genommen leicht, Ressourcen zu managen, sich mit Zahlen, Daten, Fakten zu befassen. Und führen ist kompliziert, weil es um Gefühle geht, um Befindlichkeiten geht, um Spiegelungen geht. Also ich habe festgestellt, es gibt Top-Manager, die haben die Zahlen drauf und die wissen, wo sie drauf achten müssen und die kennen die Schlüssel. Aber wenn die nicht führen können, wenn sie einfach kein Talent dafür haben oder es auch nicht wollen oder die Menschen da draußen ihnen manchmal zu dumm sind oder zu einfach sind oder wie auch immer, wenn sie erfolgreich sein wollen, dann brauchen sie jemanden in der Firma, der die Menschen führt, der die Menschen auf seiner Seite hat.
Du zitierst in deinem Buch Stephen R. Covey, der gesagt hat, dass die menschliche Natur vierdimensional ist. Körper, Verstand, Herz und Seele. Kann es sein, dass die Manager quasi nur an den Verstand appellieren, während die Führungskraft an alle vier Dimensionen appellieren?
Ja, das kann man so ein bisschen so sagen. Die Übergänge sind ja fließend. Je mehr du wächst, desto wichtiger ist auch das Managen. Du musst schon die Zahlen können, um keine Fehlentscheidungen zu treffen. Aber es nutzt alles nichts, wenn die Menschen sich nicht für dich entscheiden. Das Erste, was ich so verstanden hatte, ich will Pferde führen. Also sollen sie mir folgen. Dann muss ich es rüberbringen, das, was ich will. Ich muss es den Pferden in ihrer Sprache vermitteln, was ich gerne von ihnen haben möchte. Aber das reicht nicht aus, wenn die Pferde mir nicht trauen. Also sie sollen mir auch emotional folgen. Sie sollen sich für mich entscheiden. Und das haben immer noch viele Chefs nicht verstanden. Also man wird nicht Chef aus der Position raus, weil man Abteilungsleiter ist oder weil man Inhaber ist, sondern es wird einem verliehen, dadurch, dass man so ist, wie man ist, indem man es geschenkt bekommt. Das ist wie mit dem Vertrauen. Das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht erkaufen, das kann man nicht anordnen. Das wird einem geschenkt, das wird einem verliehen, weil man sich entsprechend verhalten hat und eine blitzschnell entzogen, wenn man sich arschig verhält.
Ja, in deinem Buch hast du geschrieben, folgen heißt nicht nachlaufen und auch nicht vorweglaufen, sondern das heißt quasi jemanden körperlich, geistig, emotional und seelisch mitzunehmen und diese Freiwilligkeit zu betonen.
Ja.
Ich merke das bei Ophelis ganz doll. Als ich sie gekauft habe, war ich so voller Erwartung und mit mir sehr beschäftigt. Und wenn ich gekommen bin, hat sie sich schon angespannt. Und wenn sie gekonnt hat, ist sie weggelaufen. Und jetzt mittlerweile gehe ich mit einer ganz anderen Haltung hin, bin auch ein ganz anderer Mensch geworden. Und wenn ich jetzt zum Paddock gehe, dann bleibe ich erstmal stehen, dass sie sieht, dass ich jetzt komme. Und dann frage ich sie, ob wir gleich was zusammen machen. Und dann überlegt sie und dann kaut sie noch ein bisschen Heu. Und dann gehe ich vielleicht erstmal zur Cora, die mit ihr auf dem Paddock steht. Cora will immer gekuschelt werden. Dann kuschel ich erstmal die Cora. Dann überlegt Ophelis, ach, ist ja auch ganz nett dort. Und dann kommt sie. Und dann sage ich, sollen wir gehen? Und dann kommt sie mit. Aber es hat eine ganz andere Anlaufphase und es hat eine ganz andere freiwillige Basis. Und ich merke, dass sich da unheimlich viel entwickelt. Und sie weiß genau, wenn ich mit dem Halfter auf dem Paddock stehe, dass wir gleich was Schönes zusammen machen. Und dann wägt sie ab, ob es nicht hier doch schöner ist. Und wenn sie dann kommt, dann weiß ich, wir machen heute was Schönes zusammen.
Sehr schön.
Du hast auch geschrieben, Monolog verkleinert die Welt, Dialog vergrößert sie, beziehungsweise du hast Sprenger zitiert, der das gesagt hat. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Führungskräfte und Manager neigen sehr dazu, Ansagen zu machen. Und Es geht doch eher darum, die Menschen abzuholen und auch ihre Meinung einzuholen. Oder wie siehst du das?
Ja, das Zauberwort ist Einbeziehung. Sie denken ja alle, die Menschen, die einen mehr, die anderen weniger, aber sie denken alle, sie haben alle eine Vorstellung und es ist schon schön, wenn man nachher den Job machen soll, dass man in bestimmte Entscheidungen mit einbezogen wird, dass bestimmtes Vorgehen besprochen wird und nicht vorgegeben wird. Das weitet ja, das hält ja das Leben wach irgendwo, das Mitmachen wach und vielleicht auch irgendwann das frei agieren, das selber agieren. In den letzten 5 Jahren haben die mich in meiner Firma nicht gebraucht. Sie haben mich wirklich nicht mehr gebraucht. Und im Grunde genommen habe ich viel Zeit vertan, weil die Abteilungsleiter haben geführt, der Azubi im 3. Lehrjahr hat den im 1. Lehrjahr geführt. Das überträgt sich ja, das entwickelt sich ja.
Ja, ich weiß nicht, ob du weißt, wir haben ja einen Indoor-Spielplatz, mein Mann und ich. Also ich bin ja in 2 Familienunternehmen tätig. In der Südwest sind wir Industrieversicherungsmakler mit 750 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort habe ich jahrelang die Personalentwicklung gemacht. Und in meinem eigenen Unternehmen haben wir einen Indoor-Spielplatz mit rund 18 Mitarbeitenden. Und dort habe ich mich sehr rausgezogen. Also wir haben ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen. Die machen den Laden einfach. Also die sagen mir einfach, wenn ich was zu tun habe, die ganze Bürosache, Löhne, das alles macht mein Mann, Einkauf, Controlling und so. Und die Mitarbeiterführung, die liegt quasi bei mir. Aber meine Mitarbeiterinnen und ich, wir haben einen engen Austausch. Und die sagen mir einfach, Fratmann, wir brauchen wieder Leute. Die stellen die Leute ein, die testen die Leute, die sagen mir, wo ich die Arbeitsverträge unterschreiben soll. Die organisieren die Prozessabläufe, die machen mittlerweile alle die Schichten. Das habe ich früher alles selbst gemacht. Das regeln sie untereinander und es klappt so wunderbar. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Und wir fühlen uns selber in unserer Firma so wohl, weil wir so wunderbare Menschen haben, die unser Leben bereichern mit dieser Firma.
Ja. Von den Pferden habe ich gelernt, sie anzunehmen, so wie sie sind. Ich habe es auf den Mitarbeiter übertragen und das hat die Firma nach vorne gebracht. Nicht in so einer ablehnenden Haltung, sondern grundsätzlich annehmend, was da ist, es zu akzeptieren. Faszination ist entstanden, als ich mich erkannte in Ursache und Wirkung und wir gemeinsam unsere Firma in Ursache und Wirkung erkannt haben. Das heißt, wie wollen wir wirken? Was wollen wir bewirken? Und die Menschen mitgenommen habe. Und im Höhepunkt, der höchste Augenblick, ist daraus entstanden, dass ich abends nach Hause kam und sagte zu meiner Frau, irgendwie habe ich die alle lieb. Ich mag sie alle. Ich sag auch diese Schrulligen unter den Kunden, wo ich mich so schwer mitgetan habe. Irgendwie fange ich an, die zu mögen. Und unsere Mitarbeiter sowieso. Jeder auf seine Art. Wenn man so ein bisschen Kindheit mitgekriegt hat, wo sie aufgewachsen sind, in was für Vereinen sie unterwegs sind, was ihnen so wichtig ist und so. Schafft einfach Nähe und abends kommt man nach Hause und sagt, ich arbeite gerne mit denen.
Ja, wir haben bei uns im Indoor-Spielplatz ganz viele Schülerinnen und Schüler. Und gerade die, die aus einem sozialen Umfeld kommen, wo es nicht so einfach ist, die Eltern in Scheidung leben oder so, die haben sich bei uns mal besonders wohl gefühlt, weil das eine zweite Familie war, so eine zweite soziale Gemeinschaft, wo man einfach auch auftanken durfte. Und das Arbeiten, das lief so nebenher, aber eigentlich war es ja dieses soziale Netz, was eine Firma ja auch darstellen kann, wenn es ein gutes Arbeitsumfeld ist. Bernd, ich wollte zu einem Thema noch gerne was sagen, weil du hast mir da so aus der Seele gesprochen in deinem Buch und ich habe immer so das Gefühl, ich war bis jetzt die Einzige in meinem Umfeld, die so gedacht hat. Das Thema extrinsische und intrinsische Motivation. Also das Thema beim Pferd mit den Leckerli und das Thema mit den Boni in der Firma mit dem Gehalt. Wir alle, die große Firmen haben, haben natürlich mit den Headhuntern zu tun und die lockt mit Gehältern und mit Boni. Ich habe in meinem Studium gelernt, dass ein gutes Gehalt ein Hygienefaktor ist nach Herzberg, aber dass es das nicht ist, was die Mitarbeitenden auf Dauer bindet, denn das kriegen sie überall. Es gibt andere Dinge, die die Menschen an die Unternehmen bindet, als nur das Geld und nur der bestbezahlteste Arbeitgeber zu sein. Das war immer meine tiefste Überzeugung. Und ich hatte den Eindruck in deinem Buch, du siehst es auch so. Willst du darüber was sagen?
Eine meiner ersten erfolgreichen Ideen war, und heute weiß ich, es entsteht aus unseren Gedanken und aus unseren Gefühlen raus und dann entstehen bildhafte Vorstellungen und die Motivation, sich dahin zu bewegen. Und noch mystischer ist, das, was man sich vorstellt, wo man sich mit befasst, bewegt sich ja auch auf einen zu. Und ich hatte als junger Mann Anfang der 90er Jahre die Idee, wegen Geld soll aus unserer Firma keiner verschwinden. Das heißt, auch das Zeichenpersonal sozusagen, die also nicht studiert hatten, wollen eine Familie ernähren können, die wollen auch ein Auto fahren können und das muss irgendwie möglich sein in der Firma. Habe ich die Idee entwickelt, bei uns sollen sie einfach 10% mehr verdienen wie bei den durchschnittlichen Mitarbeitern. Ja, warum soll man sich das nicht ausdenken? Damit ist das Thema abgehandelt, das ist schon mal kein Grund. Aber gemerkt habe ich, Einbeziehung, jemanden sehen, ihm sagen, wie wertvoll du bist und vor allen Dingen ihm Sinn zu geben, seinem Job Sinn zu geben. Immer wieder den Menschen sagen, weshalb das sinnvoll ist, was wir gerade machen. Das kann man nicht bezahlen, das kann man nicht mit Geld und Firmenwagen oder wie auch immer, kann man das nicht hinkriegen.
Ja, sehr interessant. Also in vielen Firmen wird ja der Innendienst anders bezahlt als der Außendienst quasi, weil der Außendienst ja die Verträge reinbringt und die Aufträge. Und bei dir war das dann quasi ein bisschen anders gedacht. Du hast dann die Innendienstler und die Nichtstudierten, die gearbeitet haben, auch sehr gut entlohnt und vielleicht im Gesamtkonglomerat auch die anderen sehr gut bezahlt am Markt, aber da auch nicht diese Wertung reingebracht. Diese Menschen sind wichtig fürs Unternehmen und die sind nicht so wichtig. Ich sehe das immer so wie beim Zahnrad in der Uhr. Die kleinen Rädchen sind genauso wichtig wie die großen Rädchen und nur das Zusammengefüge macht ja die Uhr aus und macht aus, dass es funktioniert.
Absolut.
Lieber Bernd, ich fand es sehr interessant, in deinem Buch zu lesen, dass du gesagt hast, dass Mitarbeitende viel mehr auf die Top-Führung achten, als es eigentlich bewusst ist. Häufig wird gedacht, dass die direkte Führungskraft Ausschlag gibt darüber, ob sich Menschen wohlfühlen und im Unternehmen bleiben oder nicht. Aber du sagst, die Top-Führungskräfte im Unternehmen, die ja bei großen Unternehmen sehr weit entfernt sind von den Mitarbeitenden, sind auch ganz, ganz wichtig. Willst du darüber vielleicht noch ein bisschen etwas erzählen?
Ich selber habe für mich festgestellt, dass über das Sprechen hinaus zum Beispiel, was man tut, über die persönliche Begegnung hinaus, man auch wirkt. Das heißt, immer wenn ich dunkel drauf war, wenn ich schlecht gelaunt war, wenn ich destruktive Sorgengedanken im Kopf hatte, habe ich schon gewirkt, wenn ich morgens auf den Parkplatz in der Firma fuhr. Verstehst du, was ich sage?
Ja.
Wenn ich zur Tür reinkomme und quäle mich, gut gelaunt zu sein und spiele da eine schlaue Rolle, aber ich schleiche über den Parkplatz, weil ich die Weltwirtschaftskrise im Rucksack habe und die Lust am Leben verloren habe, dann wirkt das auch schon. Wenn ich zum Eingang in ein Büro reingehe und vielleicht gucken gerade aus dem Winkel zwei aus dem Fenster und sehen, oh, der hebt da diese alte McDonald's-Tüte auf und bringt die mit ins Büro und steckt die da in den Müll. Dann wirkt das. Weißt du, was ich damit sagen will? Das Verhalten wird einem nicht nur persönlich gegenüber registriert, sondern auch, wenn man vorbeiläuft und sieht, wie sich der Chef mit jemand anderen unterhält oder mit wem er gerade wie telefoniert, ob das wertschätzend ist oder geringschätzend oder so.
Wenn ich jetzt an eine große Firma denke mit mehreren Standorten, dann sieht man die Top-Führungskräfte jetzt nicht unbedingt auf den Parkplatz fahren oder in den Hof. Aber man sieht sie natürlich bei Firmenfeiern. Man sieht sie, ja, wir machen so Videocalls jeden Monat, wo man Top-Führungskräfte sieht. Und da wirken sie natürlich auch. Und ich habe mittlerweile durch die Arbeit mit den Pferden, wo ich mich ja noch sehr als Anfängerin sehe im Vergleich zu dir und Miriam, aber trotzdem habe ich mich da in meiner kleinen Welt auch sehr entwickelt. Ich spüre das alles. Also ich spüre so zwischen die Zeilen, ich spüre zwischen die Worte, wie die Haltung von jemand ist, wie die Befindlichkeit von jemand ist. Und das wirkt auf mich besonders intensiv, aber auf andere wirkt es wahrscheinlich auch.
Weißt du, im Grunde genommen können wir jetzt schon einen wunderschönen Bogen schlagen zu dem, was ich so über die Pferde erzählt habe und was wir in Pferdetrainings machen. In den 90er Jahren ist viel geforscht worden, was macht diese Top-Führungskräfte aus, diese Mega-Leader, was haben die? Und dann hat man irgendwann festgestellt, nur 20% Fachwissen und 80% was anders. Und da ist ein neuer Begriff geprägt worden, damals neuer Begriff, emotionale Intelligenz. Ein hohes Bewusstsein dafür, was sie im Gegenüber anrichten zum Beispiel, weil sie spüren, da geht mir gerade der Faden zu jemandem verloren und da habe ich selber Anteil dran. Da bin ich gerade zu heftig gewesen, zu laut, zu eine gewisse soziale Kompetenz fürs Gefüge so ein Gespür zu haben. Und das ist ja genau das, was wir mit den Pferden trainieren. Wir kitzeln ja emotionale Intelligenz raus, Intuition raus, aber auch das Gefühl, habe ich den unsichtbaren Faden zum Pferd, zum Mitarbeiter, in dem Falle vierbeinigen Mitarbeiter, habe ich den oder habe ich ihn gerade kaputt gemacht? Bin ich im Moment zu heftig gewesen und so? Weil die beobachten sehr fein.
Bei mir ist es so, wenn ich bei uns im Familienunternehmen durch die Gänge laufe und nur in die Büros reinschaue, dann habe ich sofort ein Gespür dafür, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Also das wirkt so in mir. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man so Zahlen, Daten, Fakten basiert eine Firma managt, dass man dann quasi 2-3 Jahre hinterherhinkt, weil die Kündigungen kommen ja erst später, die inneren Kündigungen kommen ja gar nicht offiziell, sondern die sind ja in die Low Performance abgestiegen. Und Low Performers sind die Menschen, die am allermotiviertesten angefangen haben. Also ich habe in meinem Personalentwicklungsstudium über die Low Performance meine Masterarbeit geschrieben. Das fand ich hoch faszinierend. Es gibt Menschen, die hochmotiviert in Unternehmen reingehen und dann frustriert und ausgebremst werden, die werden zu Low-Performern, während es Menschen gibt, die nie so fleißig waren, bleiben eigentlich immer relativ gleich. Und ich hatte immer so das Gefühl mit dieser Feinfühligkeit, die ich so in mir habe, dass ich da so allein war auf der Welt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Frauen so geht. Also du bist ja ein Mann und machst es, aber es gibt auch viele Frauen oder mehr Frauen auch im unternehmerischen Kontext, die das spüren und fühlen und die sich da eher noch alleine gelassen fühlen. Hast du da auch den Eindruck, dass Männer sich noch schwerer tun mit diesem Ansatz, den du fährst, als Frauen?
Ja, das ist so, wobei ich sicherlich deutlich mehr Männer trainiert habe, also Unternehmerinnen und Unternehmer kommen zu mir, aber der Männeranteil ist der größere. Also dieses weibliche Gespür gehört in jede Firma rein, die erfolgreich sein will. Das gehört da rein. Schlimm wird es, wenn die Frauen in die Männerrollen gehen und verleugnen dieses Feine, dieses Gespür für die Familie, sag ich mal, dieses Gespür fürs Kind, ob es dem gut geht in der Firma oder nicht. Wenn Frauen mit den Männern mithalten wollen und werden so verbiestert, knallhart, können Pferde ganz schlecht mit umgehen. Dann rennen die um ihr Leben, wenn die quasi freilaufend gearbeitet werden, wenn Frauen das verlieren. Das kommt in vielen Firmen noch viel zu kurz.
Ja, also ich lese gerade Peter Modlers Arroganzprinzip. Ich weiß nicht, ob du das je gelesen hast. Mm-mm. Da geht es um das Thema horizontale und vertikale Kommunikation und darum, dass Frauen eher horizontal kommunizieren und Männer eher vertikal. Und ich lese mich gerade wahnsinnig viel in das Thema ein, auch wegen unserem aktuellen Buch. Und das Thema ist sehr komplex, weil Frauen haben es, egal wie sie es machen, nicht so einfach, solange die Struktur noch sehr auf das männliche Dominanzbild und auf das Managementsystem ausgerichtet ist, weil sie dann mit den Themen und mit dem Gespür, was sie reinbringen, halt ständig sich eine blutige Nase holen. Und also da kann man, glaube ich, ganz viel dazu sagen. Ich sehe das auch im Umgang mit Pferden. Es gibt ja Pferdefrauen, die extrem hart sind zu den Pferden und auch sehr zu Gewalt neigen. Und das ist natürlich ganz fatal, ja. Aber die Männer machen das teilweise ja auch noch. Es ist überall noch recht verbreitet und wir versuchen da ja Gegenwind zu schaffen. Nicht nur für die Pferde, wobei die es natürlich so, so verdient hätten, sondern auch für die Menschen, dass sie zu sich finden, zu ihrer Lebensfreude, in ihre Balance und in ihre Echtheit kommen, um dann im Unternehmen sich auch einbringen zu wollen und zu können und mit ihren Stärken dann auch das Unternehmen zu bereichern, was ja auch betriebswirtschaftlich die einzig sinnvolle Lösung ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Menschen, der sich zu 130% einsetzt, weil er sich so wohlfühlt in der Firma, habe ich ja immer auch als Firma mehr davon, wie wenn ich die Menschen dazu bringe, 60-70% zähneknirschend ihren Job zu tun. Und das sind, denke ich, Themen, an denen wir beide aus unseren Welten heraus arbeiten. Ganz kurz, ich habe zu dem Thema ja das Thema Sinnplauderei für Unternehmerinnen und Unternehmer gestartet, meine Social-Media-Plattform. Ich freue mich sehr über Follower, die diesem Podcast folgen und vielleicht 5 Sterne geben, die mir auf LinkedIn folgen. Dort bin ich als Nina Hartmann unterwegs oder in Facebook oder YouTube. Und der Bernd freut sich sicher auch über Menschen, die ihm auf den sozialen Medien folgen. Du kannst gleich mal sagen, wo du da unterwegs bist, Bernd. Und ich würde mal sagen, angesichts des intensiven Themas und eurer Zeit wollen wir gleich eine kurze Werbung einblenden und dann mit einem Fazit abschließen. Lieber Bernd, würdest du den Hörerinnen und Hörern vielleicht verraten, wie sie dich finden, wo sie dir folgen können und willst du vielleicht zum Schluss noch etwas mitgeben?
Also am besten findet man mich unter www.berndosterhammel.de. Da gibt es Termine, wo es öffentliche Sachen gibt. Wir sind ja Die meisten Sachen, die wir machen, sind einfach firmenbezogen. So, das hat sich so zu einem Selbstläufer entwickelt irgendwo. Es wird weitergegeben. Wer begeistert ist, steckt auch seinen Unternehmerfreund an. Für die im Kölner Bereich, du hast gesagt, wir sind 50 Kilometer von Köln. In Köln gibt es einen Vortrag am 28. April. Kann man auch auf der Homepage sehen, wo und wann über die Schöpferkraft, die quasi eine Folgeerscheinung von ist. Wir sind Ursache für Wirkung. Da kommen gerade erst die Menschen drauf, Nina, dass sie mehr sind als das, was gerade von ihnen gehandelt wird, dass sie mehr sind. Und das ist für eine Gruppe, glaube ich, ganz gefährlich, was gerade stattfindet. Es ist ja so, als wenn Licht auf die Welt käme und wir könnten auf einmal in die dunklen Ecken gucken. Die Politik, die müssten eigentlich mit Pferden arbeiten, bevor sie Politiker werden dürfen. Ich denke immer, wenn meine Pferde die fragen würden, bist du kompetent, bist du integer, bist du wohlwollend, verdienst du Vertrauen, verdienst du Respekt, bist du echt? Ich weiß gar nicht, was da passieren würde. Das ist irgendwie, das läuft so ein bisschen schief. Es wird nicht geführt in der Politik, sondern es wird durchgesetzt irgendwo. Und dann haben wir das, was du gerade gesagt hast. Die Menschen gehen verloren. Die kündigen und gehen in eine andere Firma. Oder die machen ihr eigenes Ding. Ja, was will ich den Menschen mitgeben? Das Bewusstsein, sie sind Ursache für Wirkung. Sie haben etwas ganz Großes in sich, Schöpferkraft. Sie haben die Chance, ihre Aufmerksamkeit zu lenken. Und das ist das meist gesuchte Diebesgut, unsere Aufmerksamkeit, wo wir die hinschicken. Fängt bei der Werbung an, bei der Politik, ARD und ZDF. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit und wollen damit Wirklichkeit werden lassen. Sie richten unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf das, was ist, sondern auf das, was sie gerne hätten irgendwo. Und wir machen das. Und jeder Mensch sollte so ein bisschen drüber nachdenken, jetzt in dieser Zeit, weshalb bin ich auf die Welt gekommen? Wer bin ich wirklich? Und wie verleihe ich dem Ausdruck zum Wohle aller?
Ein wunderbares Schlusswort. Ich blende eine kurze Werbung ein und dann mache ich noch ein kurzes Fazit.
Jetzt kommt Werbung.
Miriam Zarte und ich haben ein Buch geschrieben. Es geht um die faszinierenden Erkenntnisse, darum, dass Pferde die Chakrenenergien der Menschen spiegeln. Daraus lassen sich die meisten Missverständnisse zwischen Menschen und Pferden erklären, aber auch das Menschsein an sich. Ihr könnt das Buch kaufen in unserem Shop www.ophelis-verlag.de.
Lieber Bernd, wer dich live erleben will am 28. April in Köln zum Thema Schöpferkraft, der ist ganz herzlich dort willkommen. Und dein neues Buch Schöpferkraft ist natürlich auch sehr zu empfehlen. Ich werde es lesen und dann werden wir vielleicht einen zweiten Podcast darüber machen. Ich habe schon eine Buchbesprechung gehört und war völlig begeistert. Genauso wie von deinem ersten Buch, was ja nicht umsonst sich wunderbar verkauft und ganz, ganz viele Menschen erreicht hat und diese Erde so bereichert hat mit diesen Inhalten. Und Bernd, ich freue mich so sehr, dass du hier in meinem Podcast warst und dass du die Botschaft der Pferde und das Potenzial der Pferde an die Menschen bringst, an die Führungskräfte von Unternehmen bringst, die ja große Hebel bedienen und damit auch viel Beitrag leistest für die Wirtschaftskraft hier am Standort Deutschland und für die Menschen, dass sie in ihre Freude kommen, in ihre Leichtigkeit kommen, in ihren Erfolg kommen und ihre Mitarbeitenden mitnehmen bei dieser wunderbaren Abenteuerreise. Lieber Bernd, danke, dass du da warst. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, danke, dass ihr bis zum Schluss hier dabei gewesen seid, zugehört habt und euch jetzt vielleicht auch die Bücher von Bernd kauft und daran lernt. Und ich kann nur sagen, weiter so. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir weiter in Kontakt bleiben. Und alles Gute an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, eure Nina und Bernd.
Dankeschön, auch von mir alles Liebe, Gute und Kerngesunde und viel Freude am Leben und am Neugestalten unserer schönen Erde.